Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Mit Gemälden, so groß wie ein Einfamilienhaus, bespielt der Künstler Anselm Kiefer eine neue temporäre Eventhalle in Paris, das Grand Palais Éphémère. Ein kulturpolitisches Zeichen zum Auftakt der französischen EU-Ratspräsidentschaft. Unser erstes Thema. Dann geht's um Theater, das bis zum heutigen Abend nur wenige Eingeweihte kannten. Wir sind bei zwei Uraufführungen. In Köln beschäftigt sich der Theatermacher Oliver Friljitsch mit dem Dom. Und in Essen gibt's Aufruhr in Volker Lösch's Vision vom Widerstand gegen ein gigantisches Gentrifizierungsprojekt. Und dieses Gentrifizierungsprojekt von Volker Lösch, gegen das es da Widerstand geht, das wollte ich eigentlich schon mal richtig anteasen. Der Pariser Kunstherbst stand in diesem Jahr ganz im Zeichen bedeutender Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland. Anne Imhoff bekam eine Carte Blanche und bespielte das gesamte Palais de Tokio. Das Centre Pompidou präsentiert noch bis März eine große Georg Baselitz-Retrospektive. Und der Maler und Bildhauer Anselm Kiefer lädt seit heute zu einer monumentalen Ausstellung ins Grand Palais Éphémère. Das ist eine neue, temporäre Ausstellungshalle auf dem Champ de Mars. Denn das Grand Palais selbst wird bis zu den Olympischen Sommerspielen 2024 komplett renoviert. Linda Schildbach ist unsere Korrespondentin in Paris. Guten Abend.
Guten Abend.
Kuratiert hat die Ausstellung Chris Derkon, wobei ich vermute, dass Anselm Kiefer selbst die wichtigsten Entscheidungen getroffen hat. Welche Möglichkeiten bietet ihm denn diese Halle, diese Hülle, die ja eher so ein großes Zelt ist?
Ja, die Halle bietet ihm vielleicht Möglichkeiten, die er so in, ich sag mal, weißen Museumswänden oder auch Räumen, die ja gar nicht sonst so groß sind, wie die Werke von Anselm Kiefer in letzter Zeit geworden sind. Das heißt, er hat da wirklich unglaublich neue Möglichkeiten und er bespielt diesen riesigen Hangar, der quasi wirkt, als wäre er für Flugzeuge, auch wirklich spannend. Also man kommt da rein, man ist da erstmal überrascht, weil es dunkel ist. Und dann entdeckt man diese monumentalen Kunstwerke von Kiefer, ist kurz sprachlos. Also das sind insgesamt 23 Kunstwerke auf über 10.000 Quadratmetern. Das heißt, Anselm Kiefer kann hier Werke ausstellen, die so hoch sind wie Einfamilienhäuser. Und Chris Derkon, der Kurator, hat das wirklich sehr intelligent und metergenau mit Anselm Kiefer gemacht. Und zwar stehen die Leinwände auch auf Rollen und im Interview sagte mir Anselm Kiefer den Grund dafür.
Es ist ja keine Museumssituation, ist auch keine Galeriesituation. Habe ich gedacht, ich lasse die Bilder so, wie sie bei mir sind, im Atelier. Und der Zuschauer kann dann herumgehen. Es gibt keinen vorgeschriebenen Rundgang.
Genau, und passend zu dieser Atelieratmosphäre haben sie auch in einem hinteren Raum drei riesige Regale aufgestellt mit typischen Arbeitsmaterialien, Objekten, die Kiefer benutzt für seine Kunstwerke und auch sammelt, also Glasscherben, Asche, getrocknete oder galvanisierte Blumen, Fahnen. Das ist schon ganz besonders, was Anselm Kiefer da machen kann in diesem Grand Palais Éphémère.
Kiefer ist Jahrgang 1945. Er befasst sich in seinem Werk ja immer wieder mit dem Nationalsozialismus, mit der deutschen Nachkriegsidentität. Diese Ausstellung jetzt widmet er dem Dichter Paul Celan. Wie vermittelt sich diese Auseinandersetzung?
Sehr, man könnte fast sagen, klassisch, traditionell. Also Kiefer geht mit dem fort, was er schon immer gemacht hat, weil in seinen Werken nimmt er ja immer Gedichtzitate, Zeilen, Ausschnitte aus dem Werk von Celan auf und in Handschrift, oft so weißer, dünner Handschrift, schreibt er das auf seine großen Werke. Und so ist es eigentlich auch dieses Mal. Er widmet auch Paul Celan seine Bunkerskulptur Mohn und Gedächtnis, ist die von 2011 in einer Vitrine, die kennt man auch. Oder auch dieses bleiüberzogene und mit Blumen überstreute Flugzeug aus dem Jahr 2016, was ja auch für Paul Celan heißt. Also in diesem Sinne setzt er da seine Arbeit, seine Inspiration auch mit Celan fort.
Woher kommt denn dieser starke Bezug zu Celan?
Sie haben das ja schon angesprochen. Kiefer wurde 1945 geboren. Also sein Vater war damals auch Soldat und sehr, sehr autoritär. Und dieser Gedanke der Stunde Null nach dem Schrecken der Nationalsozialisten, dieses Schweigen der Elterngeneration. Und dann liest Anselm Kiefer in der Schule das erste Mal Paul Celans Todesfuge. Und da hat es Klick gemacht, weil da diese bildgewaltigen Wortneuschöpfungen, diese Sprache, die war wie so eine Art Befreiungsschlag. Und seit 1981 versieht Kiefer seine Werke mit Celan-Zitaten und für ihn ist das eine unendliche Quelle der Inspiration, sagte er mir im Interview.
Weil das ein Geheimnis ist. Ich kann vieles nicht erklären, also interpretieren sowieso nicht. Ich kann es nicht erklären und es gibt andauernd was zu entdecken. Das ist ein Geheimnis, das weiterwirkt.
Anselm Kiefer und seine Beziehung zu Paul Celan. Sie haben, Linda Schildbach, jetzt schon ein bisschen die Materialien beschrieben, die Monumentalität, Werke so groß wie Einfamilienhäuser. Vielleicht können Sie mal ein Exponat genauer beschreiben.
Ja, gerne. Vielleicht eins ohne Celan-Zitat, wenn das okay ist. Und zwar das Werk, was heißt Madame de Staël de l'Allemagne. Und das war eine Frau, die damals dem französischen Publikum die deutsche Romantiker vorgestellt hat mit diesem Werk de l'Allemagne. Und Kiefer setzt das so um, er hat ein 13 Meter langes Panoramabild geschaffen. Eine Art karge Industriehalle oder vielleicht auch ein Klassenraum mit grün-weiß-giftigen translyziden Pilzen auf dem Boden. Und jeder trägt ein Namensetikett von einem Romantiker. Und die Idee dahinter war quasi, dass die Romantiker damals ein bisschen in den Wald gegangen sind, um an Fliegenpilzen zu naschen. Quasi das LSD dieser Zeit, wie Kiefer zu mir sagte. Und auf seinem Bild stellt er quasi schwarze Romantiker dar. Und da nimmt er Klassiker wie E.T.A. Hoffmann, aber auch die RAF-Gründerin Ulrike Meinhof. Und 2015 hatte Kiefer dieses Motiv schon in seiner großen Centre Pompidou-Retrospektive als Installation aufgestellt. Und nun ist das quasi so als weiter im Fluss dieses riesige Gemälde geworden.
Ja, fügt sich das also in sein Gesamtwerk? Ja?
Definitiv. Also trotzdem muss man sagen, vielleicht auch was Neues, weil so allein auch von dem Ort her und der Art, das so, ich sag mal, ateliermäßig zu machen, so habe ich Kiefer noch nie gesehen, auch im Dunkeln so ausgestellt zu sein. Das ist wirklich, finde ich nochmal, auch wenn sein Werk ja eher im Fluss ist, ist nicht so wie bei Baselitz, wo jeder Raum irgendwie, jede Etappe seines Lebens irgendwie nochmal ein anderer, ein neuer Stil ist. Bei Anselm Kiefer ist das mehr im Fluss. Es ist aber auch so, dass er natürlich seine Arbeit an dem kollektiven Gedächtnis Europas fortsetzt, in dem Deutschland und Frankreich auch Hauptakteure sind.
Frankreich übernimmt ja am 1. Januar die EU-Ratspräsidentschaft. Diese Ausstellung ist dafür der kulturelle, vielleicht auch kulturpolitische Auftakt. Welche Bedeutung hat Anselm Kiefer für die Franzosen?
Die Franzosen verehren Anselm Kiefer, ganz anders vielleicht als die Deutschen, wo es immer schwieriger war für ihn hier in Deutschland. Sie verehren ihn und das vielleicht an drei Punkten sieht man das ganz genau. Im Jahr 2007 hat das Louvre ein Auftragswerk von Anselm Kiefer bestellt und das hat es erst 50 Jahre vorher gegeben mit Georges Braque. Also das war wirklich eine große Ehre schon gewesen. Dann ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein riesiger Fan von Kiefers Arbeiten. Er hat ihn auch vergangenes Jahr gebeten, 6 Vitrinen für das Pariser Pantheon, also Frankreichs Ruhmeshalle zu kreieren, die da dauerhaft bleiben. Damit könnte man sagen, ist Kiefer ja eigentlich schon im Pantheon, also vielleicht ein inoffizieller Heldenstatus, Fragezeichen. Und für die EU-Ratspräsidentschaft, kulturpolitisch haben Sie es ja gesagt, ist es wichtig, weil Frankreich, Deutschland, die Geschichte auch mit, sag ich mal, dem Weltkrieg und auch gibt es ja in letzter Zeit mit dem Wahlkampf in Frankreich und aber auch so mit Deutschland, hört man ja immer mal teils geschichtsverklärende Aussagen über den Zweiten Weltkrieg und da ist eigentlich Kiefer die logische Wahl und auch trotzdem sehr aktuell.
Und wie steht es um seine Frankreich-Begeisterung? Er lebt ja seit 30 Jahren dort.
Ja, das ist ein Land, was ihm wirklich sehr, sehr gefällt. Er ist hier zufrieden, er kann hier arbeiten. Er hat verschiedene Ateliers ja auch gehabt, das ist ja seit einer Weile auch schon neben Paris. Also vielleicht könnte man sagen, die Liebe ist vielleicht nicht so groß zu den Franzosen wie die Franzosen zu Kiefer, aber er ist hier wirklich sehr, sehr glücklich und hat hier Wurzeln geschlagen.
Diese Ausstellung ist ja erstaunlich kurze Zeit nur zu sehen, bis zum 11. Januar. Wie kommt das denn?
Ja, ich habe das auch den Kurator Chris Derkan gefragt und er hat tatsächlich die Antwort gegeben, es wäre sonst zu teuer. Also es ist der Preis, den man für einen Kiefer bezahlt und bezahlen sollte, sagt er, aber länger kann man sich's dann auch nicht leisten.
Pour Paul Celan, für Paul Celan, eine monumentale Anselm-Kiefer-Ausstellung im Pariser Grand Palais Éphémère. Linda Schildbach, vielen Dank.
Gern.
Sie hören Fazit Kultur vom Tage. Der Theaterregisseur Oliver Friljitsch beschäftigt sich in seiner dritten Produktion am Schauspiel Köln mit einem Urkölner Thema. Nein, nicht dem Karneval, auch nicht dem Rhein, sondern mit dem Kölner Dom. Überschrieben ist der Abend mit der Zeile: Das Himmelreich wollen wir schon selbst finden. Friljitsch interessiert sich für Geschichten, die sich im Schatten des Doms und des nie endenden Dombaus vollzogen haben.
Ach, weißt du, diese schöne Stadt Köln und ihre schönen Bewohner, ich möchte ihnen und dir Treppen zum Himmel geben. Ich möchte, dass sie bis zu den Füßen ihres Gottes aufsteigen, noch bevor ihr irdisches Leben zu Ende ist.
Was sagst du da? Das ist Blasphemie!
Nein, nein, nein. Ich bin ein Engel. Auch ich möchte diese Treppen benutzen, um in den Himmel zurückzukommen. Es ist viel zu lange her und ich spüre, dass es an der Zeit ist, zurückzukehren. Hab Erbarmen mit mir. Ich brauche deine Fähigkeiten.
Der Kölner Dombaumeister sucht hier Unterstützung vom Teufel in Oliver Friljitschs neuer Stückentwicklung am Schauspiel Köln. Das Himmelreich wollen wir schon selbst finden. Christoph Orem kommt direkt aus der Uraufführung. Guten Abend.
Guten Abend.
1284 wurde mit dem Dombau in Köln begonnen. Oliver Friljitsch kann also aus dem Vollen schöpfen, wenn er sich mit dem Dom und dem Dombau beschäftigt. Auf welche Aspekte konzentriert er sich denn?
Vor allen Dingen auf die Aspekte, die widersprüchlich sind. Also auf die Aspekte, die ganz klar sagen, hier passt etwas einfach nicht zusammen. Also wie kann es sein, dass der Dombau, wie in der Szene, die wir gerade gehört haben, dass eigentlich der Teufel hier den Anlass gibt, dieses himmlische Gebäude zu bauen. Und das wird dann auch so weitergeführt. Wie kann es eigentlich sein, dass das Gebäude, das wir hier jetzt als den gotischen Bau in Köln feiern und wo auch über 1 Million Touristen hier am Weltkulturerbe vorbeikommen, dass unter Napoleon war das einfach ein Pferdestall und ein Gefangenenlager. Das sind so die Spannungen, die er aufmacht. Wie kann es sein, dass die Glocken, die teilweise sehr berühmt sind, weil sie so groß sind, weil sie so schön klingen, dass sie eingeschmolzen wurden in den beiden Weltkriegen, um daraus Kanonenkugeln zu machen, dass also die Glocken, die eigentlich das Loblied Gottes singen, ja, dass die zu Waffen werden, die Menschen töten. Das sind so diese Szenen, diese Spannungen, die Oliver Friljitsch gesucht hat. Ich nehme aber an, dass seine Dramaturgin Sarah Lorenz trotzdem vorher schon mehrere Regalmeter an Stoff gesammelt hat und die haben eben in dieser Stückeentwicklung sich dann auf diese Szenen konzentriert.
Mhm. Friljitsch arbeitet mit dem Bühnenbildner Igor Pauska zusammen. Die beiden sind ein eingespieltes Team, lieben wuchtige Bilder. Das würde ja auch zum Dom passen. Was bekommt man da zu sehen?
Ja, erstmal bekommt man ganz zu Beginn eine Wand zu sehen, vor der man da steht. Also nichts Großes, das sind so Gestelle. Die ganze Bühne ist zugebaut. Und das finde ich jetzt auch sehr schön an dieser Inszenierung. Sie beginnt tatsächlich mit Brecht. Und zwar mit dem Gedicht Fragen eines lesenden Arbeiters. Wer hat die Städte erbaut? Und das ist ja natürlich auch hier die Frage. Er steigt selbst ein mit der Szene, mit Meister Gerhard und dem Teufel. Und da wird das ja wieder auf diese eine sozusagen führende, leitende Position reduziert. Aber es waren natürlich Tausende von Arbeitern, die daran beteiligt waren. Das ist so der Spannungspunkt. Weiter werden dann diese große Wand, die wird dann in einzelne Wände sozusagen auseinandergebaut und hin und her geschoben und irgendwann sehen wir sogar dann die Vorderseite dieser Wände und dann sehen wir, dass wir uns im Inneren des Doms befinden mit den prächtigen Fenstern, in denen die heiligen Bilder gemalt werden und in dieser Szenerie finden dann eben Szenen statt, wie die Überführung der Gebeine der heiligen drei Könige nach Köln. Napoleon habe ich schon erwähnt, auch eine Hochzeitsszene, die ist dann weniger albtraumhaft gestaltet, also der Anfang des Abends ist eher so düster, die Menschen haben keine Gesichter, sondern Masken, die so ein bisschen verschwimmen. Am Ende wird es dann im weiteren Verlauf des Abends dann eher so ins Klamaukhafte, ins Farzhafte überzeichnet bei einer Hochzeit, wo dann der Priester nach oben schaut und ihm dann aber ein Vogel ins Gesicht scheißt und er sagt, na gut, ich schaue so oft nach oben, da passiert das schon mal. Also auch hier so eine Spannung, ganz am Anfang eher das Düstere, später dann das Klamaukhafte und das sind wirklich auch in den Kostümen, die sind sehr golden gehalten, Bischofsgewänder mit diesen typischen spitzen Hüten. Mhm. Das wirkt alles sehr wuchtig und toll. Ja.
Oliver Friljitsch hat vor ein paar Jahren mit seiner Inszenierung Inszenierung Der Fluch in Warschau für heftige Kontroversen gesorgt. Darin hat er die nicht aufgearbeiteten Sexskandale der polnischen Kirche behandelt. Das Erzbistum Köln hat ja nun seit Jahren auch mit Missbrauchsskandalen zu tun. Spielt das in dieser Inszenierung eine Rolle, also Kritik an der katholischen Kirche, an der Institution, für die der Dom steht?
Es ist ja so, dass er sowieso über diesen ganzen Abend sozusagen auch erzählt, dass es hier um Macht geht, um Machtverhältnisse und auch um Missbrauchsverhältnisse. Und wenn er dann sozusagen die Jahrhunderte durchschritten hat und in der Jetztzeit ankommt, dann kommt es zu einem Stopp in der so atmosphärisch sehr dichten Inszenierung. Das Licht geht auch an im Zuschauerraum und dann betritt Karl Hauke die Bühne. Und das ist jemand, der selbst von Missbrauch betroffen war und der auch im Betroffenenbeirat hier in Köln gewirkt hat, dann aber ausgetreten ist, weil er eben mit der Aufarbeitung nicht zufrieden ist. Und er steht da vor einem Pult, er liest den Text ab, aber es ist eine wahre Geschichte, die er erzählt. Es ist die Geschichte seines Missbrauchs auch, die er erzählt. Und er endet dann mit dem Appell, dass man bitte doch die Kinder schützen muss und dass man den Menschen, die verantwortlich sind und die Täter sind innerhalb dieser Institution, dass man die auch zur Rechenschaft ziehen muss. Und das ist vor allen Dingen, weil ich ja eben schon erwähnt hatte, dass es sich im Laufe des Abends eher so ins Klamaukhafte dreht, ist das natürlich ein ganz harter Kontrast. Und ich muss gestehen, dass für mich ganz persönlich bei solchen Geschichten, das fasst mich schon an und also mir standen da schon fast die Tränen in den Augen. Mehr aus Wut denn aus Mitleid.
Das Himmelreich wollen wir schon selbst finden. Oliver Friljitschs neues Projekt am Schauspiel Köln, direkt nach der Uraufführung, rezensiert von Christoph Orem. Danke dafür. Und ich habe gerade noch gesehen, dass es für die Aufführungen zwischen den Jahren Karten gibt auch noch. Und das Schauspiel Köln wirbt mit 2 Tickets für den Preis von einem. Als vor 2 Jahren im Berliner Museum Hamburger Bahnhof die Rolle des Malers Emil Nolde im Nationalsozialismus untersucht wurde, da gab es viel Lob für diese späte Befragung, aber zum Teil auch verstörte Reaktionen. Manche befürchteten, Nolde könnte künftig aus den Museen verbannt werden, so wie aus dem Büro der damaligen Bundeskanzlerin. Emil Nolde gehörte ja zur Künstlergruppe Die Brücke. Und so ist es nur folgerichtig, dass sich auch das Berliner Brücke-Museum endlich mit dem kolonialistischen Inhalten der Expressionisten befasst. Whose Expression? Die Künstler der Brücke im kolonialen Kontext. Carsten Probst war bereits dort. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Was genau ist das für ein Projekt?
Also das Projekt nennt sich Whose Expression, also wessen Ausdruck, und ist eigentlich zunächst ein Projekt, das ursprünglich vom Statens Museum in Kopenhagen und vom Stedelijk Museum in Amsterdam geplant wurde. Das Brücke Museum Berlin war da zwar schon immer wichtiger Leihgeber für dieses Projekt, aber als Ausstellungsort im engeren Sinn eigentlich erstmal gar nicht eingeplant, denn das Brücke-Museum ist sehr klein. Die beiden anderen Museen sind ziemlich groß. Und das kam dann also erst später auch auf Anregung von Lisa Marei Schmidt, der Direktorin des Brücke-Museums, zu dieser Riege der Museen hinzu. Schwerpunktmäßig ging es in der Ausstellung um die beiden Brücke-Maler Ernst Ludwig Kirchner und Emil Nolde und eben die kolonialen Spuren in deren Werk. Die anderen Brücke-Künstler, also wie Ernst Heckel, Karl Schmidt-Rottloff und Max Pechstein, die kommen dann jetzt vor allem auch in Berlin hinzu, weil da eben auch Sammlungsbestände in Berlin sind.
Und wie setzt das Brücke-Museum das jetzt um?
Also das Brücke-Museum ist, wie gesagt, natürlich viel kleiner als das Stedelijk und als das Statens Museum. Also man beschränkt sich bei dem Rundgang über so 6 inhaltliche Stationen auf das Nötigste, was man weiß. Das heißt, es gibt also zunächst vor allem Skizzen, einzelne Gemälde zu sehen, die die Beschäftigung der Brücke-Künstler eben mit außereuropäischen Kulturen zeigen. 2 Grundzüge werden eigentlich deutlich. Wenn diese Künstler reisen, wenn sie selber überhaupt in koloniale Gebiete reisen, wie Nolde oder Pechstein, dann blicken sie eigentlich eher nicht so kritisch auf diese koloniale Realität. Sie bewegen sich so in diesem gesetzten Rahmen des Kolonialen und es scheint auch aus Dokumenten und Schilderungen hervorzugehen, dass sie das auch erst einmal so künstlerisch umsetzen wollen, was sie überhaupt sehen. Nolde greift in einem Gemälde zum Beispiel von einer Bucht, also eher so den Einfluss von Gauguin auf. Es ist also eine betont künstlerisch, kunsthistorisch geprägte Rezeption. Und wenn sie nicht reisen, dann wird es interessant, da imaginieren die Künstler eben diese fremden Kulturen, indem sie zum Beispiel auf die damals berühmten Völkerschauen gehen oder in Völkerkundemuseen in Berlin oder Dresden oder in Zirkusvorstellungen und sich auch ihre Ateliers mit so Wandmalereien und Skulpturen exotisch einrichten. Warum sie das jetzt genau so machen, darüber gibt es eigentlich relativ wenig Zeugnis, aber es fällt eben auch auf zum Beispiel, dass sie sich diese Objekte, die sie dann sehen, anverwandeln. Kirchner zum Beispiel schnitzt sich so selbst exotisch aussehende Möbel in Anführungszeichen oder kauft auch solche Möbel, auf denen er dann Modelle platziert, um sie dann in die europäische Bildtradition einzubetten auf den Bildern. Und Lisa Marei Schmidt beschreibt das zunächst, ja, dass es eigentlich in dieser Ausstellung auch gar nicht erstmal darum geht, die Künstler jetzt als Kolonisatoren anzuklagen, als künstlerische Kolonisatoren, sondern erst einmal zu sondieren, was sich überhaupt herausfinden lässt.
Es geht mir auch in der Ausstellung nicht, die Künstler sozusagen für etwas zu beschuldigen, sondern es geht darum, Verantwortung zu übernehmen für deutsche Kolonialgeschichte. Und der Verantwortung sehe ich uns als Institution. Und da geht es natürlich genauso was wie rassistische Werktitel. Wie gehen wir heute damit um? Und wir haben jetzt ganz bewusst entschieden, das N-Wort in der Ausstellung nicht mehr auszuschreiben und Titel, die sozusagen Wörter wie eingeboren oder wilde verwenden, die umzudrehen.
Ja, und das hat natürlich große Bedeutung, beispielsweise für die Werkverzeichnisse, dieses Umdrehen von Begriffen oder dieses Nachdenken über neue Bildtitel, das hat größte Bedeutung für die Werkverzeichnisse natürlich, also für die weitere wissenschaftliche Bearbeitung. Und das bildet natürlich auch diesen Übergangsprozess ab, in dem die Erforschung jetzt quasi dieser expressionistischen Kunst auch steht.
Die Brücke-Künstler haben ja mehr oder weniger eifrig außereuropäische, vor allem eben afrikanische und südamerikanische Plastiken gesammelt, ganz besonders Karl Schmidt-Rottluff, dessen Sammlung wird ja vom Brücke-Museum verwahrt. Werden diese Werke hier auch mit einbezogen, Carsten Probst?
Ja, und das ist eine Berliner Spezialität dieser Ausstellung. Das nennt sich als zweite Ausstellung Transition Exhibition. Das ist direkt nebenan zu sehen, weil dafür im Brücke-Museum selbst gar kein Platz mehr gewesen wäre. Das sind etwa 100 Stücke, die im Kunsthaus Dahlem ausgestellt sind. 100 Stücke, etwa Figuren, Gegenstände, möglicherweise kultische Gegenstände, möglicherweise auch für den touristischen Zweck hergestellte Gegenstände, vor allem aus Afrika und Lateinamerika, die Karl Schmidt-Rottluff gesammelt hat. Die Sammlung ist, wenn man das jetzt mit Picassos Sammlung beispielsweise vergleicht, von solchen Gegenständen ziemlich überschaubar. Aber natürlich wird das jetzt auch erforscht und ist inzwischen auch digitalisiert worden, weil man über deren Herkunft, die Herkunft dieser Gegenstände eigentlich noch überhaupt nichts weiß. Das kann man jetzt also im Internet anschauen. Mhm. Und in der Ausstellung selbst werden eben diese Gegenstände jetzt von 14 extra eingeladenen GegenwartskünstlerInnen so mit eigenen Werken, auch mit Soundarbeiten kommentiert.
Kann man denn sagen, die Brücke-Künstler haben den Kolonialismus nicht hinterfragt oder sogar gut geheißen?
Also sie sind, und so drückt sich das auch in dieser Ausstellung aus, natürlich Kinder ihrer Zeit. Und dieses ja, Selbstverständnis des Deutschen Kaiserreiches, in das sie ja noch hineingeboren wurden, das ist sozusagen auch ihnen noch zu eigen. Aber abschließend, weil es relativ wenige Selbstzeugnisse über dieses Selbstverständnis gibt, lässt sich das noch nicht wirklich bewerten. Und das sagt auch Lisa Marei Schmidt.
Die Ausstellung werden am 20. März enden, aber die Beschäftigung mit unserem Sammlungsbestand und die Auseinandersetzung mit diesem Thema wird uns die nächsten Jahre begleiten. Weil ich habe das Gefühl, gerade sind wir wirklich in dem Modus, eher Fragen zu stellen, als Antworten zu geben.
Wie damals bei Nolde soll es ja um diese Ausstellung schon im Vorfeld heftige Querelen gegeben haben, hier vor allem intern beim Förderverein des Brücke-Museums. Kurze Frage zum Schluss, was wissen Sie darüber?
Ja, es ging natürlich gerade rund um die Vorstandswahl des Fördervereins im vergangenen Oktober doch relativ hoch her, weil Mitglieder des Fördervereins den Kurs von Lisa Marei Schmidt, so hieß es, auch nicht mittragen wollten. Das hätte natürlich Auswirkungen auf solche Projekte wie dieses, auf die Gewährung von Geldern für solche Projekte, wenn man das Programm der Direktorin nicht stützt. Und darüber habe ich jetzt so ein bisschen auch Hintergrundrecherche betrieben. Es scheint einen Generationenkonflikt zu geben in der Struktur, Zusammensetzung dieses Fördervereins. Ältere Mitglieder, die hängen sehr stark an dieser hauseigenen Sammlung und wehren sich wahrscheinlich dagegen, dass nun ein wenig diese Sammlung auch auf Provenienz hin erforscht wird. Sie fürchten, das Ganze könnte politisiert werden. Aber Lisa Marei Schmidt hat mir heute auch noch versichert, das sei für sie keine Option, da in irgendeiner Weise nachzulassen, sondern sie wird auch weitere Ausstellungen auch zur Provenienzforschung des Brücke-Museums vorantreiben und durchführen. Und sie hat inzwischen auch vom Vorstand, vom neu gewählten Vorstand des Fördervereins, das Okay dafür bekommen. Es ist also anscheinend alles nochmal gut gegangen.
Carsten Probst über die neue Ausstellung im Berliner Brücke-Museum, über die Künstler der Brücke im kolonialen Kontext und nebenan im Kunsthaus Dahlem eine kritische Befragung des kolonialen Erbes der Sammlung von Karl Schmidt-Rottluff. Zu sehen beides bis zum 20. März. Besten Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja und zwei ihrer Mitstreiterinnen erhalten den Karlspreis 2022. Tichanowskaja sowie Maria Kolesnikova und Veronika Tsepkalo würden für ihren Mut und ihren ermutigenden Einsatz für Freiheit und Demokratie ausgezeichnet, teilte das Direktorium des Internationalen Karlspreises zu Aachen mit. Ulrike Zimmermann.
Erst vor 3 Wochen hat die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja vor dem Europäischen Parlament gesagt, angesichts von Autokraten müsse Europa schneller und entschlossener handeln. Das Karlspreis-Direktorium würdigt ihren, so wörtlich, mutigen und ermutigenden Einsatz gegen brutale staatliche Willkür, Folter und Unterdrückung. Die drei Frauen würden sich ohne Wenn und Aber für Demokratie und Menschenrechte in ihrem Land einsetzen.
Der Karlspreis wird am 26. Mai im Aachener Rathaus verliehen. Mit ihm werden seit 1950 Personen und Institutionen gewürdigt, die sich um die Einigung Europas verdient machen. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg hat ein Verfahren gegen den russischen Sender RT eingeleitet. Ihre Direktorin Flecken begründete das Verfahren mit dem heutigen Start eines deutschsprachigen Live-Programms von RT. Dafür sei bei der Medienanstalt weder eine Rundfunkzulassung beantragt noch erteilt worden, hieß es. RT, früher Russia Today, will in Deutschland sein Angebot ausbauen. Der Sender gilt als Propagandainstrument des Kreml. Ihm wird von Kritikern vorgeworfen, Verschwörungstheorien und Desinformation zu verbreiten. RT weist das zurück. In Polen hat das Parlament ein umstrittenes neues Rundfunkgesetz verabschiedet. Nach Ansicht von Kritikern könnte es die Pressefreiheit in dem Land weiter einschränken. Der von der Opposition dominierte Senat, die zweite Kammer des Parlaments, hatte sich im September gegen die Novelle ausgesprochen. Nun wurde dieses Votum von der ersten Kammer überstimmt, die von der Regierungspartei PiS dominiert wird. Jan Palukat.
Nach Ansicht von Medienexperten ist es geeignet, die Medienvielfalt in Polen weiter einzuschränken. De facto begrenzt es die Möglichkeiten außereuropäischer Medienunternehmen, in Polen Rundfunk zu betreiben. Weil der US-Eigner der regierungskritischen TV-Gruppe TVN unmittelbar betroffen wäre, ist das Gesetz auch als Lex TVN bekannt. Als letzte Hürde bedarf es nun noch der Unterschrift des PiS-nahen Staatspräsidenten Andrzej Duda, der nun theoretisch sein Veto einlegen könnte.
Die Corona-Pandemie hat die Besucherzahlen in deutschen Museen drastisch einbrechen lassen. Im vergangenen Jahr ging die Zahl der verkauften Tickets um knapp 70% auf rund 33,6 Millionen zurück. Das geht aus den veröffentlichten Zahlen für 2020 des Instituts für Museumsforschung in Berlin hervor. Nach Jahrzehnten stetig steigender Besuchszahlen mit zuletzt fast 112 Millionen Tickets im Jahr sieht das Institut nun eine historische Zäsur für den Museums- und Ausstellungssektor.
Danke, Christian Neugebauer, für die Kulturnachrichten. Aufruhr ist der doppeldeutige Titel eines neuen Theaterabends von Volker Lösch im Essener Grillo-Theater. Darin wird ein großer Bogen geschlagen vom Ruhraufstand 1920, der von der Reichswehr brutal niedergeschlagen wurde, bis zur Vision der Zukunftsstadt Essen 5.0, der sich die Bewohnerinnen und Bewohner allerdings entschieden entgegenstellen und eine eigene Vision entwickeln. Doch erstmal versucht der Oberbürgermeister, sein profitorientiertes Megaprojekt als so eine Art Heilsbringer zu verkaufen.
Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich habe einen Traum.
man ahnt schon, dass die Vision von der Zukunftsstadt Essen 5.0 mehr als einen Haken hat. Michael Lages hat den neuen Theaterabend von Volker Lösch gerade miterlebt. Guten Abend.
Oh, der Haupthaken ist, dass hinter diesem Bürgermeister, der ja eventuell beste Absichten hat, eine Investorin steckt, die nun wirklich eine Teufelin höchstpersönlich ist, also eine so derart menschenverachtende Figur habe ich lange auf keiner Bühne mehr gesehen. Die lässt die Stadt natürlich dann fallen wie eine heiße Kartoffel, wenn der Plan offenbar nicht mehr gelingen kann, weil der Widerstand zu groß wird, setzt sich irgendwie nach Südamerika ab und hofft, in Rio erfolgreicher zu sein. Ich kann ihr versprechen, das wird sie nicht. Also das ist eine finstere Verschwörung gegen die Bewohner des armen Essener Nordens, der platt gemacht werden soll, um eben dieses Essen 5.0 als komplettes Neubauareal zu errichten.
Volker Lösch hat sich ja schon in mehreren Projekten mit dem Strukturwandel im Ruhrgebiet auseinandergesetzt. Hier, so war es angekündigt, schlägt er jetzt aber auch einen Bogen in die Geschichte. Wie macht er das?
Also das wird dadurch relativ einfach gelöst, dass ein Rentner im Spiel ist, ein Herr Grube, originellerweise im Grubenstädtchen Essen. Der war mal unter Tage und ist jetzt im Wesentlichen damit beschäftigt, Touristen durch aufgelassene Schächte zu führen und weiß auch genau immer, wo die Streben und Gänge unter der Erde laufen. Und der erinnert sich noch sehr gut und kann beschreiben, wie das damals war, 1920. Und wenn man so durch Essen fährt, dann entdeckt man auch einige Erinnerungsstücke an diese Zeit. Das muss also wirklich ein Aufruhr gewesen sein. Und damit hat er sozusagen die Brücke geschlagen zu der historischen Dimension. Es gibt natürlich noch andere historische Dimensionen. Die ganze Argumentationslinie, ideologisch stark sozusagen aufgereizt, läuft immer darauf hinaus, dass die Widerständler im Essener Norden so eine Art Kommunen, so eine Art Pariser Kommunen schlussendlich gründen wollen. Und es gelingt ihnen dann auch mit all den Argumenten, die dafür sozusagen auch damals schon vor 100 und wie viel Jahren, also jedenfalls sehr lange her, gegolten haben. Also gleiches Recht für alle, gleiche Pflichten für alle, jedem das Seine im positivsten Sinne. Aber auch jeder in die Pflicht genommen. Und zum Schluss wird tatsächlich, das ist sozusagen der futuristische, utopische Ansatz, nach dem Sieg über die herrschende Klasse wird tatsächlich so eine freie Republik Ruhr ausgerufen. Mhm. Und es wird einem ein bisschen gruselig dabei, weil das Maß an ideologischer Aufmöbelung des Textes geht einem mit der Zeit schon ziemlich auf die Nerven. Selbst wenn man sozusagen Gedanken und Ideen davon teilen könnte, aber man wird so zugehämmert mit Ideologie den ganzen Abend über. Und dann sind noch so um die 10 AktivistInnen, das sage ich auch nur einmal jetzt gegendert, mit im Spiel, im Video, die das immer noch verstärken und alle so klingen wollen wie die wunderbare junge Schwedin und mit als 12-Jährige fordern, dass Wahlalter ab 12 eingeführt werden soll und irgendwie in ihrem jungen Leben schon so viel erfahren haben, dass sie genau wissen, wie die Welt funktioniert. Das macht mich wahnsinnig, sowas. Da kann ich mich aufregen.
Sie saßen ja nun, ich glaube, mittendrin. Ne? Das Publikum sitzt im gesamten Bühnenraum auf Drehhockern.
Ja, ja.
Das heißt, es wird rundum gespielt.
Mittig.
Mittig.
Zwei Sitzebenen, in denen wir auf so kleinen Drehhöckerchen sitzen, sehr ungemütlich. Und zwischen uns wird gespielt, auf einer Bühne rechts und auf einer Bühne links auch. Und sozusagen rundum, also nicht rund, sondern Rechteck um im ganzen Saal, hängen nochmal 8 Videowände an der Wand, wo dann speziell die jungen Mädchen und Herren, die so aktivistisch sind, auftreten. Aber es wird auch viel gefilmt, die Stadt Essen selber kommt vor. Wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände da im dritten Teil beschworen. Und das wird auch alles irgendwie bebildert mit ganz vielen Maschinengewehren. Und so, und drunter steckt auch noch so eine Privatgeschichte. Die Bauunternehmerin, die das realisieren soll, heißt auch noch Hausmann, wie der Baron Osman in Frankreich des 19. Jahrhunderts, der eine ganze Viertel platt machte, um die Boulevards zu bauen. Und die hat eine Tochter und die ist eben auch mit drin in diesem Widerstandsnest. Und damit ist sozusagen auch noch so eine persönliche, private, familiäre Ebene eingezogen. Aber die Kämpfer, die Streiter sind stärker, sie sind mehr. Ein bisschen ist es so, als wenn ich in irgendeiner Aufführung von Hans Eisler und Bert Brecht 1930 gesessen hätte. Auch das ist natürlich beabsichtigt, wo immer so Gruppen und Mengen auftreten, die die Wahrheit ganz genau kennen und immer sagen, ja, wir sind mehr und deswegen haben wir recht.
Ja, bei mir bleibt hängen, ja. Ideologie überfrachtet.
Kann man so sagen, es ist wirklich schwer zu ertragen.
Aufruhr, der neue Theaterabend von Volker Lösch im Essener Grillo-Theater, direkt nach der heutigen Uraufführung, überdacht von Michael Lages. Danke.
Gern geschehen.
Nicht zum ersten Mal hat der russische Filmemacher Alexander Sokurov Präsident Putin in einer engagierten Rede scharf kritisiert. Diesmal als Mitglied des russischen Menschenrechtsrats. Putin selbst hat Sokurov in dieses Amt berufen und auch seinen letzten Film über Goethes Faust mitfinanziert. In den sozialen Medien haben Sokurovs Worte mit etwas Verzögerung jetzt eine überwältigende Resonanz bekommen. Endlich spricht jemand aus, was so viele denken. Berichtet Christine Hamel.
Wieder einmal war es ein flammendes Plädoyer, das Alexander Sokurov als Mitglied des Menschenrechtsrats vor Wladimir Putin hielt. Ein eindringlicher Appell für ein anderes, ein besseres Russland. Der Grand Seigneur des russischen Films hat darin schon einige Übung, doch so deutlich wie in diesem Jahr wurde er noch nie.
Wir brauchen eine aktive, starke Opposition mit unterschiedlichen politischen Auffassungen. Wir brauchen Filmemacher, die satirische, dokumentarische und aufklärerische Arbeiten machen. Wir müssen die Zensur verbieten. Die Verfolgung von NGOs wie Memorial muss ein Ende haben. Ich erinnere mich oft an die schreckliche Selbstverbrennung von Irina Slavina in Nizhny Novgorod. Und ich denke manchmal an diese armen Offiziere des Geheimdienstes, die sich noch nicht einmal entschuldigt haben. Ich weiß nicht, was für Dämonen sind da in unseren Diensten zugange. Goethe hat einmal gesagt, ein unglücklicher Mensch ist gefährlich. Ich bitte Sie, Wladimir Wladimirowitsch, retten Sie uns vor diesen unglücklichen Menschen.
Irina Slavina war eine Lokalreporterin, die den Mut hatte, eine eigene Nachrichtenseite im Netz zu betreiben. Den Drohungen und ständigen Durchsuchungen, dem Druck, dem sie wegen ihrer kritischen Stimme ausgesetzt war, konnte die 47-Jährige vor einem Jahr nicht mehr standhalten. Vor dem Sitz des Innenministeriums in Nizhny Novgorod setzte sie sich in Brand, als Zeichen. »Schuld an meinem Tod hat Russland«, schrieb Irina Slavina auf Facebook. Alexander Sokurov erinnerte nicht nur an sie. Er rief auch eine ganze Liste von politischen Häftlingen in Inguschetien auf, empörte sich, dass die Haftstrafe für den Historiker und Stalinismusforscher Juri Dmitriev noch verlängert worden war und mahnte vor der drohenden Kriegsgefahr. Russland hat gerade über 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen.
Wir beide sind Söhne von Vätern, die gegen den Nazismus gekämpft haben. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ich hoffe, dass Sie, wie ich, auch eine Abscheu vor dem Krieg im Blut haben. Russland darf nicht kämpfen, außer es dient der Verteidigung.
So viel öffentlichen Ein- und Widerspruch haben die Russen schon lange nicht mehr gehört. Zigtausende fühlten sich angesprochen und machten ihrer stillen Wut Luft in den sozialen Netzwerken. Seit Tagen beherrscht der Schlagabtausch zwischen Alexander Sokurov und Wladimir Putin die Schlagzeilen in Russland. Helle Aufregung über eine andere Meinung in der Öffentlichkeit. Gegenüber dem Internetportal von Tanka ließ der Künstler, der in seinen Filmen gern dem Wesen der Macht auf den Grund geht, wissen, dass er es bereue, Putin die Meinung gesagt zu haben. Der Präsident war von Sokurovs Anklage sichtlich überrascht, konnte sich aber schnell fangen und verwies den Filmemacher schulmeisterlich auf seinen Platz. Es kam zu einem vielsagenden Hin und Her.
Es gibt etwas, wofür Sie sich entschuldigen müssen. Denn Sie haben hier keinen Vortrag gehalten, sondern ein Manifest präsentiert. Eine Sammlung von Problemen und Ängsten, die einige unserer Bürger teilen.
Ich möchte anregen, nachzudenken.
Wir diskutieren hier doch nicht. Wir tauschen unsere Meinungen aus. Ich kenne Sie schon lange, sehr lange. Ich verehre Sie sehr, denn Sie sagen immer ehrlich, was Sie meinen. Aber das stimmt nicht immer. Und bei manchen Sachen muss man erst einmal nachdenken. Oberflächlich gewisse Dinge anzusprechen, ist sogar Ihnen nicht erlaubt. Das ist ein gefährliches Spiel.
Eine offene Drohung, zu der dann auch noch der Groll des tschetschenischen Präsidenten hinzukam, weil Alexander Sokurov eine Loslösung der Republiken im Nordkaukasus vorgeschlagen hatte. Ramsan Kadyrov fordert ein juristisches Verfahren wegen Aufruf zum Separatismus. Was es bedeutet, den Ärger von diktatorischen Machthabern auf sich zu ziehen, muss Alexander Sokurov jetzt am eigenen Leib erfahren. Respekt vor seinem Mut, denn der Regisseur kennt sich in Fragen der Macht aus und er weiß, dass am Ende auch die persönliche Bekanntschaft mit dem Herrscher wenig Schutz verspricht. War das Freundschaftliche in Putins Replik nicht allzu dick aufgetragen?
Zu befürchten ist es, denn wie gefährlich es ist, Wladimir Putin zu kritisieren, das zeigen die Verhaftungen und Vergiftungen der jüngsten Vergangenheit. Alexander Sokurov rechnet deshalb auch damit, dass mindestens ein Verfahren gegen ihn eingeleitet wird. Fazit: Kultur vom Tage endet mit dem Ausblick auf die gedruckten Feuilletons vom Samstag. Klaus Pokatzki.
Warum muss der Weihnachtsmann seine Hände nicht waschen? Lautet die samstägliche Kinderfrage in der Tageszeitung Taz, diesmal gestellt vom 3-jährigen Finn. Wir waschen uns die Hände, damit wir uns nicht mit Krankheiten anstecken, antwortet ihm Rebecca Röcker. Viren und Bakterien sind häufig dafür verantwortlich und die können fast überall sein. Auf dem Löffel im Kindergarten, auf den Geldmünzen deiner Eltern, auf Türklinken oder im Zug. Der Weihnachtsmann als Weltreisender müsste dann natürlich eigentlich besonders vorsichtig sein, denn er trifft nicht nur tausende Kinder, er fasst auch all ihre Geschenke an. Also muss der Weihnachtsmann sich natürlich die Hände waschen. Diesen Text sollte auch mancher Erwachsene mal lesen. Wir glauben, dass Entenhausen wirklich existiert, führt uns ein anderer Artikel in der Taz in unsere Kindheit zurück, als wir uns selbstverständlich die Hände wuschen, dafür noch keine Feuilletons studierten, aber mit der Familie Duck lesen lernten. Wir verstehen die Geschichten um Donald Duck nicht als Kinderliteratur. Da steckt viel mehr drin, wird Susanne Luber zitiert, die Präsidentin der Deutschen Organisation nicht kommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus. Die Donaldisten und Donaldistinnen sammeln jetzt Unterschriften gegen ein Vorhaben des deutschen Entenhausen Verlages Egmont Ehapa, der die alten legendären Übersetzungen der wunderbaren Erika Fuchs überarbeiten will. So manche Wörter von damals gelten heute als diskriminierend und rassistisch, schreibt Luisa Thome. Es geht um Wörter wie Indianer, Zwerg oder Eingeborener. Dem Redakteur ist nichts zu schwör, würde Daniel Düsentrieb da sagen. Ich habe früher auch rassistische Bezeichnungen benutzt und tue das heute nicht mehr. Das sind wichtige Lernprozesse, sagt Paula Irene Villa-Braslavski. In Deutschland ist es uns in den letzten Jahren doch ganz gut gelungen, immer wieder runterzukommen und Vernunft walten zu lassen, meint die Münchner Soziologieprofessorin im Interview mit dem Berliner Tagesspiegel. Durch die Pandemie sind wir viel mehr in den sozialen Netzwerken unterwegs. Vielleicht bin ich naiv, aber ich glaube, dass wir nicht nur mit Hass und Radikalität konfrontiert sind, sondern auch mit deutlich mehr Vielfalt der Stimmen als noch vor Jahren, erst recht vor Jahrzehnten. Wenn sich da nicht die sogenannten Querdenker austoben, die wahrscheinlich ganz tief daran glauben, dass der Weihnachtsmann sich garantiert nicht die Hände wäscht. Querdenker verfolgen nicht die Absicht, eine Autokratie zu schaffen, kalkulieren aber durchaus mit der Möglichkeit der Entstehung einer solchen, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es geht um die Ausschaltung aller wahrheitsverbürgenden Institutionen wie der Wissenschaft, der unabhängigen Medien und der Gerichte. Letztlich um einen Angriff auf den demokratischen Staat und dessen repräsentative Organe, die ohnehin an Vertrauen verlieren, schreibt der Politikwissenschaftler Klaus Leggevi. Die Wochen vor Weihnachten sind für das Theater und das Publikum eine glückliche Zeit, denn dann gibt es das Weihnachtsmärchen, freut sich die Süddeutsche Zeitung, in der Egbert Toll uns erklärt, warum das Weihnachtsmärchen für die Theaterleute etwas besonders Tolles ist. Weil Kinder das beste Publikum sind. Kinder reagieren immer. Kinder sind aufmerksam. Kinder sind Anarchie. Und Kinder waschen sich immer die Hände.
Klaus Bukatzky mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht. Hier mit Musik von Carousel sur la Vague.